Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst aber gehen wir nach Dresden. Ein Forschungsprojekt zur Geschichte der staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist abgeschlossen. 3 Jahre lang hat es die institutionelle Vergangenheit im Nationalsozialismus der Einrichtung erforscht. Unter der Leitung von Gilbert Lupfer analysierte die Kunsthistorikerin Karin Müller-Kelving Aufbau, Personalstruktur, wissenschaftliche Aktivitäten des Museumsverbundes. Gilbert Lupfer ist der Leiter der Forschungsabteilung und verantwortet ein Projekt, das die Herkunft der Erwerbung seit 1933 klärt. Er ist auch Leiter des Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg. Und ihn habe ich gefragt, was war Ihr vorrangiges Forschungsinteresse? Die Frage nach Personen und ideologischen Auswirkungen?
Ich glaube, man muss das alles im Zusammenhang mit der Provenienzforschung sehen. Wir machen in Dresden seit Jahren ziemlich intensiv Provenienzforschung. Provenienzforschung zielt auf Objekte, aber die agierenden, die handelnden Personen, die sind auch ganz wichtig. Die muss man genauso in Betracht ziehen. Und deshalb hat sich schon lang, seit wir angefangen haben, uns hier mit der Geschichte der staatlichen Kunstsammlungen zwischen 33 und 45 zu befassen, hat sich bei uns schon lange herausgestellt, dass wir die Akteure genauer untersuchen müssen. Da gibt es zwei bekannte Namen, Hans Posse und Hermann Voss. Beide waren einander nachfolgend Galeriedirektoren und in Personalunion Hitlers Sonderbeauftragte für den Sonderauftrag Linz. Die bringt man immer mit der Geschichte der Kunstsammlungen zwischen 1933 und 1945 in Zusammenhang. Wir wollten aber sehen, wie haben die anderen Direktoren agiert in der Zeit? Wie systemnah waren sie? Waren das überzeugte Nationalsozialisten? Waren es Mitläufer? Waren es vielleicht auch Widerständler? Und woher kamen die vor 33? Wie liefen deren Karrieren nach 45 weiter? Das war so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir bald festgestellt, wenn man das nur auf die 2 Handvoll Direktoren begrenzt, fasst man das überhaupt nicht richtig. Denn mit zunehmendem Kriegsverlauf wurden immer mehr andere Mitarbeiter, zum Beispiel Restauratoren, auch Depotverwalter in die Verantwortung genommen und haben dann quasi als Sammlungsleiter fungiert. Also auf die muss man auch schauen. Einfach was wurde von 1933 bis 1945 ausgestellt.
Herbert Lupfer, man hört schon raus, Ihnen geht es um Kontinuitäten, aber auch biografische Brüche. Würden Sie sagen, dass die Leitung des Hauses oder der staatlichen Kunstsammlung Dresden ganz besonders partei- und staatsnah war oder sich darin nicht unterschied von anderen Häusern, sagen wir in Hamburg, Düsseldorf oder München?
Ich glaube, die Leitung der Museen und der anderen Einrichtungen, die damals zu den staatlichen Sammlungen für Wissenschaft und Kunst gehörten, war nicht partei- oder staatsnah als bei zig anderen Institutionen. Das war nicht keineswegs so, dass die staatlichen Sammlungen damals eine ganz braune Institution waren. Es gab einzelne wichtige Personen, die sehr parteinah waren, vor allem Fritz Fichtner, der interessanterweise nicht nur Direktor der Porzellansammlung und des Kunstgewerbemuseums war, sondern ja quasi dann auch der Chef des Ganzen, der war nämlich parallel dazu in Personalunion Museumsreferent im Volksbildungsministerium. Das war eine richtig entscheidende Person. Und übrigens hat Fritz Fichtner, nachdem er 1945 abgetaucht ist und dann für ein paar Jahre im Fränkischen ganz zurückgezogen gelebt hat, dann nochmal eine zweite große Karriere als Universitätsprofessor in Erlangen gemacht.
So wie Hans Schwerte in Aachen, der dann Unirektor war. Ne? Herr Lupfer, wir haben jetzt über das Führungspersonal gesprochen. Was ist mit den Leidtragenden? Ich denke einerseits an Künstler. Wie hat sich das ausgewirkt auf entartete Kunst in Anführungszeichen, auf Galeristen, auf Ankäufe? Wie hat sich das ausgewirkt? Auch auf Mitarbeiter, jüdischen Glaubens?
Es gab interessanterweise wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jüdischen Glaubens. Es gab in der Landesbibliothek, die damals zu diesem Verbund gehört hat, zwei Kolleginnen und es gab in der Tierkunde einen Mitarbeiter, einen Wissenschaftler jüdischen Glaubens, der tatsächlich entlassen wurde und dann auch emigrieren musste. Zu seinem Andenken, das haben wir initiiert, wurde kürzlich beim Kronentor des Zwingers, wo er gearbeitet hatte, auch ein sogenannter Stolperstein verlegt.
Werden Sie auch künftig oder irgendwann einmal die zweite Diktatur auf deutschem Boden in den Blick nehmen?
Also hier in Dresden bei den staatlichen Kunstsammlungen arbeiten wir in der Provenienzforschung ganz genauso, auch mit Entzug, Kulturgutentzug in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Das ist für uns ein großes Thema hier, rein quantitativ. Das sind viele Fälle, die da, vor allem die Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone, die da zu untersuchen sind. Das ist für uns also absolut ein Thema. Auch beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste beschäftigen wir uns zunehmend mit der Thematik. Dort wird zum Beispiel unsere Herbstkonferenz genau dem Thema Entzug von Kulturgütern in der DDR gewidmet sein. Das ist ein Thema, mit dem man sich zunehmend beschäftigt. Und ja, ich denke schon, dass wir irgendwann auch einen Band mal vorlegen werden, für Dresden jetzt wieder gesehen, der was Ähnliches für die Nachkriegszeit unternimmt, ohne das alles jetzt gleichsetzen zu wollen. Das ist mir schon ein Anliegen, dass man jetzt die NS-Diktatur und die Zeit danach nicht absolut gleichsetzt.
Sagt Gilbert Lupfer. Zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik, die staatlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden und ihre Mitarbeiter im Nationalsozialismus. So heißt das Buch, biografisches Lexikon und Handbuch zur Museumsarbeit.